Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Klaus der Clown war beim Clown erwischt worden. Unter dem viel zu großen Jackett, das er trug, fand man seine Beute. Ein paar viel zu große Schuhe, ein paar viel zu große Handschuhe und ein paar viel zu große Kondome. Des Weiteren fand man bei ihm einen witzigen Schlüpfer und einen schlüpfrigen Witz. Als er Letzteren bei der Vernehmung den ermittelnden Beamten erzählen musste, kamen diese einhellig zu dem Schluss, dass der Idiot auch noch vergessen hatte, die Pointe mit einzustecken. Traurig. Ein Bild des Jammers, was sich dem Beamten da bot. Er hatte sich zum Narren gemacht. Eine weitere Karriere als Clown konnte er sich abschminken. Bei der andauernden Vernehmung stellte sich außerdem heraus, dass er unter Klaustrophobie litt. Bei seinem Vornamen eine Herausforderung. Klaus der Clown ließ sich umschwulen und beantragte eine Namensänderung. Heute heißt er Gisela und arbeitet viel mit Freiern.
Sag mal, ist das Intro dynamischer geworden, Jan? Das klingt, als wenn Sven Feth das nochmal remixed hat. Hörst du das?
Kann sein, dass da irgendwie einer nochmal irgendwie so eine Disco-Kick drunter gehauen hat, damit man besser
tanzen kann. Das klingt heute so fett, der Sound. Herzlich willkommen, hier ist Fest und Flauschig, ne?
Hey, hallo, Herrlöchen. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass wir zum ersten Mal eine Sendung moderieren mit einem angeschlossenen Subwoofer. Richtig gehört, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt HiFi-mäßig bei Fest und Flauschig eine Stufe höher als zuvor.
Yeah, wir haben
jetzt einen Subwoofer. Wir haben einen Subwoofer. Wir moderieren jetzt durch einen Subwoofer. Für mehr Bässe.
Für mehr Sound, mehr Bässe, mehr Geilen. Das ist dann so, dann müsst ihr nicht mehr in den Golf GTI steigen mit dieser Anlage. Das habe ich nie verstanden. Ja. Diese Typen, die diesen kleinen Wagen fahren und so eine fette Anlage sich da reinmachen, die, wo man gar nicht so laut irgendwie aufdrehen kann und das ballert nur sinnlos. Ja, es ist heute mal wieder Sonne. Achso, auf der anderen Seite? Was wolltest du sagen? Ja,
auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich dieses Runterfahren von HiFi, also wo sind diese Menschen der 80er Jahre hin, die sich mit viel Liebe ihre Boxen selber gebaut haben, die da dran rumgeschraubt haben, da nochmal den Treble-Regler auf 7 statt auf 5, damit
Boxen
der Sound besser klingt.
Selber bauen.
Heute alles aus kleinen Sonos-Boxen, die man mit unter die Dusche nehmen kann, statt HiFi-Anlage. Ist das eine Entwicklung, die wir wollen? Nein, da möchten wir einen Gegenpunkt setzen. Deswegen moderieren wir heute durch einen Subwoofer, um mal zu zeigen, dass wir einfach auch bassmäßig und dass wir auch HiFi-mäßig noch also mitdenken.
Ja,
und wollen,
ich spreche
dass die
heute auch ein bisschen tiefer. Damit die Stimme, damit der
das
Subwoofer
Thema der Sendung,
richtig.
Olli, wir haben ein richtig tolles Thema heute.
Gehackt. Das Thema der Sendung ist heute gehackt, weil ich einfach das Wort auch gut finde. Gehackt. Gibt's eigentlich schon einen Film, der gehackt heißt? Oder eine Platte vom Rapper, die gehackt heißt? Gehackt. Das ist doch ein Wort, das sagt man auch. Ich bin gehackt worden. Dein Handy ist gehackt worden. Dein Rechner ist gehackt worden. Deine Facebook-Seite ist gehackt worden. Alles wird gehackt, oder?
Es wird alles gehackt und man muss auch aufpassen vor Hackern. Das ist diese neue diffuse Angst in der Welt. Früher hatte man Angst vor Krieg. Man hatte Angst, dass man, keine Ahnung, unter der Dusche, oh, das ist, wenn ich das erzähle, da kriegen die Leute Angst. Geheime Angst vor mir, dass irgendeine Schaltung in meinem Haus, irgendwo im Keller, weil irgendein Nachbar da, keine Ahnung, Strom zapft oder sowas, irgendeine Sicherung falsch geschaltet ist. Und dann in meiner Wohnung auf einmal, während ich unter der Dusche stehe, der Wasserstrahl unter Strom gesetzt wird, der da rauskommt.
Und
unter
der Dusche, Angst habe ich auch.
Wirklich?
Die kenne ich. Ich habe die Angst, dass ich ins Swimmingpool springe und der ist unter Strom gesetzt. Also diese Angst kenne ich. Ja. Ja, aber ich glaube, weil es auch ein scheiß Tod sein muss, wenn du dann da reinspringst und dann wie so ein Aal noch da, du bist ja noch erstmal am Zittern.
Ja, Stromschlägen sollte man nicht spaßen. Das ist, glaube ich, habe auch Angst vor Stromschlägen. Ich würde mich niemals im Rahmen von einem Comedy-Einspieler für Zirkus Halligalli zum Beispiel mit irgendwelchen Elektroden oder sowas foltern lassen. Auch wenn das nur ganz bisschen Strom ist. Ich habe da tendenziell Angst vor. Und zwar, mir ist es mal passiert, als ich frisch ausgezogen bin zu Hause. Und du weißt, ich bin ein Handwerker, genau wie du. Du bist auch ein handwerklicher Typ. Wir machen viele Sachen
selbst.
Wenn
ich mich reinfuchse, dann kann man das selber machen. Es dauert eine Zeit, aber wenn ich mich reinfuchse, dann geht es. Ich bin jetzt kein richtig geiler Handwerker, aber ich habe Bock darauf, das zu lernen dann, wenn ich was mache.
Ja,
bei dir genauso,
und,
ne?
Ja, genau. Und Lampen anbauen, wie sieht's bei dir? Also baust du Lampen selber an?
Klar. Aber ja, ich mache genau, komplett also, die Sicherung komplett. Also ich mache die
klar.
Ich mache nicht nur diese Sicherung fürs Zimmer, sondern ich mache die gesamte die Hauptsicherung aus, weil ich da echt Schiss habe.
Mache ich auch immer. Und noch mit dem Phasenprüfer noch mal drüber vorher. Mal gucken, ob wirklich nichts fließt, ne?
Hast du denn mal so einen Kuhzaun angefasst, der unter Strom?
Ja, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt, die Geschichte. Das war im Urlaub in Ibbenbüren mit einer ganzen Kindergruppe. Da sind wir über die Felder gelaufen, damals, als man das noch konnte. Als noch nicht überall Kinderschänder und Pädophile unterwegs waren und die Kinder alle GPS-Empfänger mit in den Rucksack bekamen. Früher sind wir als Kinder einfach ohne GPS-Empfänger über die Wiesen gelaufen und hat einer die Idee gehabt, lass uns doch mal eine Menschenkette bilden. Und der Vordere, der am mutigsten ist, der fasst den Kuhzaun an. Und dann haben wir so mit 10 Kindern uns an den Händen angefasst. Und dann hat halt der Erste den Kuhzaun angefasst. Das Problem war, ich war der Erste. Und was ich
du
nicht
musstest
wusste,
den Zaun anfassen.
Ja, und weil im Letzten ist wenig Strom angekommen, aber im Ersten, in Klammern bei mir, ist sehr viel Strom angekommen, weil das halt der Strom war für die kompletten Kinder.
Oh, fies. Das muss so. Ich habe das nur mal gemacht. Kennst du das, wenn man das Feuerzeug, wo so ein Funke ist, also keins mit dem Feuerstein, sondern wo so ein wo man drauf drückt und wenn man da einen Draht reintut, dann kriegt man auch einen Schlag. Das haben wir früher gebastelt.
Echt?
Aus dem Feuerzeug. Ja, dieses Feuerzeug, wo man, ich habe bestimmt so eins hier. Genau, wo so. Weißt du, wo man so drauf drückt?
Ja, genau.
Und da ist nämlich, das geht an dadurch, dass da so ein Strom, also so ein kleiner Funke entsteht. Und wenn man da einen Draht dran macht und das dann berührt, das ist genauso wie mit dem Kuhzaun. Also ungefähr. Ich finde das immer ganz unangenehm. Also Strom, mit Strom kann man mich jagen, kann man eigentlich sagen. Strom ist nicht mein Ding.
Angst vor Strom. Echt. Naja, gehackt ist das Thema. Wollen wir das Thema wirklich aufmachen oder wollen wir einfach nur sagen, dass das Thema ist und das nie wieder?
Das Thema und wir gucken im Laufe der Sendung, werden wir hinkommen. Ich bin total durch. Ich habe 3 Stunden nur geschlafen.
Du hattest gestern eine Buchfahrt, du hast moderiert gestern für Matthias Kalle.
Genau, Matthias Kalle hat ein Buch geschrieben und ich durfte das Bindeglied sein zwischen Publikum und dem Autoren. Und er hat gelesen, ich habe ein bisschen gelesen, ich habe einen Song gespielt. Es war eine sehr kurzweilige, nette Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Dann wo kam war das mein denn? Booker,
welche Venue? Das, in der Brotfabrik war das.
Ah, okay.
Und es war ausverkauft, war ein sehr kleiner Laden. Und was ich nicht gewusst habe, ich habe immer gedacht, bei einer Lesung ist meistens Totenstille. Vielleicht ist es normalerweise auch so. Da waren die Leute ganz gut in Sektlaune. Vielleicht lag das auch an meiner Anwesenheit. Ich habe das dann natürlich so ein bisschen so moderiert, mit so ein paar Gags gespickt, versucht jedenfalls. Und dann war da sehr schnell so eine Stimmung. Und ich glaube, das hat mich am Anfang ein bisschen verunsichert, weil ich kenne das von Lesungen so, dass Totenstille ist und man so ab und zu mal auflachte. Und das war, aber es war nicht laut und so, aber es war trotzdem so eine, vielleicht auch weil Freitagabend war oder weil die Echo-Verleihung war. Donnerstagabend war ja, genau.
Ja, und dann bist du gestern Abend noch spät ins Bett gekommen. Wir haben gestern Abend SMS
und jetzt
geschrieben.
Wollte ich genau.
Untypisch, atypisch, das haben wir noch nie gemacht.
Ich bin sehr spät ins Bett gekommen. Ich war dann noch mit meinem Booker und meiner Bookerin, mit Laura und Philipp, mit den beiden war ich noch auf einer Party und zwar auf der Aftershow-Party vom Echo von Universal. Und dann standen wir dann noch ein bisschen rum. Und das ist dann, das wollte ich dir nämlich erzählen, das ist dann tatsächlich so, Jan, auch wenn du es nicht hören willst, gestern lief deine Sendung. Und dort sind dann halt sehr viele Musiker und sehr viele Leute, die mich ansprechen. Und das Gespräch kommt dann meistens ganz schnell auf dich. Und ich komme mir manchmal vor, wie der Vater, der seinen Sohn irgendwie beschützen muss, weil der wieder was ausgefressen hat. Und jeder kommt mit der anderen Meinung dahin und erzählt mir irgendwas dazu. Und ich muss den ganzen, weil du gehst ja nicht weg, ne? Aber wenn ich weggehe, wir werden ja oft in Zusammenhang gebracht, da kommen dann die Leute und, hey, hast du das gesehen, was er da jetzt gemacht hat? Also ich fand das korrekt. Und das ist also scheiße, was er da macht. Und so, ne? Und dann muss ich immer versuchen, ich hatte das noch gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Das muss man dazu noch sagen. Und dann habe ich den Leuten immer, weil ich auch mich nicht mit jemandem streiten will, und dann auch immer nach dem Mund geredet. Und bei dem einen meinte ich dann so, ja, ich finde das auch ein bisschen hart. Und beim nächsten meinte ich dann wieder, wieso, ist doch geil. Ja, fand ich auch super, was der Böhmi da gemacht hat. Nur damit ich nicht da diskutieren musste. Aber ungelogen, gestern Abend kam bestimmt 10, 15 Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, wo das Thema sehr schön auf dich kam. Das war sehr erstaunlich. Das liegt
ja
natürlich auch daran.
Ja.
Und dann haben wir uns gestern Abend noch unterhalten und dann hast du mir diesen schönen Eier aus Stahl Einspieler. Wir können ja hier darüber Nerd Talk machen und der ist 22 Minuten lang. Da musste ich erstmal wirklich schlucken und dachte, alter Schwede, 22 Minuten haust du auf die deutsche Musikindustrie?
Nein, das machst du auf eine Art.
Und es war sehr, sehr gut. Und ich habe es dir auch geschrieben, vieles spricht mir sehr aus der Seele. Aber 22 Minuten, da hast du richtig mit Leidenschaft mal einen rausgehauen, Jan. Das muss man wirklich mal sagen.
Also ich, ohne da jetzt näher darauf eingehen zu wollen, man muss, also...
Du musst, ich will dich nur du musst da ein bisschen näher.
Nein, aber das Ding, weißt du, das Ding ist, ich kann das ja verstehen, dann sprechen sie alle auf mich dann an, aber das ist ja, ich quasi in dieser Person, die dann glauben, dass ich bin, also diese die Leute, die dann dich darauf ansprechen, da sind ja, ich bin ja wirklich, also ganz ehrlich, das sind ja wirklich viele Leute, die sich dann darum kümmern. Ja.
Ich war auf der Universal Party und da ist natürlich das ein Gesprächsthema, wenn es um das war die Echo-Verleihung und dann ist das Ding ja ziemlich rumgegangen und dann hat jeder was dazu zu sagen. Das beschäftigt
du, aber
die
was
Leute.
Universal
das ist doch schon mal ein mega Zeichen. Ist das nicht gut? Ja. Du machst was und es beschäftigt die Leute. Das ist ja wirklich schon mal erstaunlich.
Aber das liegt ja auch daran, weil mich vorher auch sowas wie Universal zum Beispiel beschäftigt. Warum ist das eigentlich so, dass wir in Deutschland de facto eigentlich nur eine große Plattenfirma haben? Was bedeutet das eigentlich für den Markt, dass quasi da aus Gewinnmaximierungsgründen gemerged wurde und zusammengelegt wurde und irgendwie mittlerweile quasi eine oder vielleicht gerade mal zwei, ich würde mal sagen zwei einigermaßen große, eine sehr große und eine etwas kleinere Plattenfirma den Markt dominieren? Das ist für die Kunst und für das, was Musik mal war. Selbst früher war Popmusik immer Popmusik. Popmusik ist immer Popmusik gewesen. Es war immer belangloser als Alternative. Und immer, das war immer, war nie Indie-Musik. Das war es ja nie. Aber die Möglichkeiten, sich da zu entfalten und anders zu funktionieren als das, was ohnehin schon läuft, also so Marktforschungspop zu machen, das war dann doch ein kleines bisschen größer. Und
das Schlimme ist halt bei Universal eigentlich, dass die so eine Monopolstellung haben. Dass die ja, natürlich auch über die verfügen über die Power und können Sachen so promoten und einsetzen und haben die Kontakte zu den Sendern oder zu den Plattformen, wo was gespielt werden kann. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, was da rauskommt. Das Problem ist nur, dass das natürlich alles andere in Schatten stellt, ne? Und dann wird man so bombardiert. Und ich weiß auch nicht, ob manche Leute wirklich Fan sind von der Musik oder ob die durch Werbung gebrochen werden. Und dann sagen, okay, ich kaufe die Scheiße jetzt. Ich sehe überall
das. Aber die Sache, die dahinter steht, ist ja, dass quasi Musik, erfolgreiche Musik und Werbung mittlerweile zu so einer Art Brei zusammengeschmolzen sind. Also, dass du quasi erfolgreiche Musik, die viel geklickt und gekauft wird, wo viele Leute Platten kaufen, das ist die ganz einfache Emotionen anspricht. Und das ist einfach Musik, die unter Werbung drunter liegt. Und wenn wir haben ja diesen Song gemacht, der übrigens wirklich war, von Schimpansen zusammengestellt wurde. Also, wir haben so Boxen gemacht und in den Boxen waren so...
Aber wer hat den Song produziert? Wer hat die Musik gemacht?
Alex und also ein paar Kollegen von mir, mit denen wir die anderen Songs auch zusammen machen. Und da haben wir uns hingesetzt im Studio, haben dann den Text genommen und haben irgendwie eine Hook eingesungen. Das ist ja auch mega, also ganz ehrlich, wirklich mega einfach. Es ist wirklich, der Song klingt wirklich,
es könnte, das ist der vierte Song auf dem Matthias Schweighöfer Album oder
genau,
so.
Genau, du hörst
das klingt wirklich genauso. Und das ist natürlich auch sehr schön, das ist wirklich auch ein schönes Paradebeispiel, wie einfach so eine Musik zu machen ist teilweise. Ne? Also wie einfach es ist, so einen Hit zu kreieren. Und da sagt ja Sido immer, die Leute, die jetzt irgendwie ihn verpönen, es ist so schwer, einen Radio-Hit zu machen. Ich glaube nicht, dass es immer so schwer ist, wenn man das
wirklich passiert. Es ist eben nicht richtig schwer, ein Radio-Hit zu machen. Das Ding ist, es hat sich mittlerweile so eine Art Konsensmusik entwickelt. Durch jahrelange Marktforschung, jahrelanges, wir spielen das jetzt einfach mal, weil die Leute das gut finden. Und dass in Verbindung mit irgendwie Großereignissen wie einer Weltmeisterschaft immer solche Songs rauskommen, wo alle irgendwie Ä-Hop machen und man sich dann quasi kleinster gemeinsamer Nenner mäßig darauf einig, dass es ein okayer Song ist. Und dabei am Ende rausgekommen ist so eine Art von Emotionssimulation, auf die jetzt auch jeder aufspringen kann. Also das Matthias Schweighöfer, der wirklich, das ist nicht alles scheiße,
was einfach,
der
macht.
Der ist auch kein blöder
Problem
Typ
ist die Relevanz. Also beziehungsweise die Relevanz, die diese Art von Musik hat, die kann ich nicht nachvollziehen und wie das gepusht wird. Und was ich so schade finde, ist einfach, es gibt so viel schöne Musik und auch diese Songs, die ich hier aussuche in unserer Sendung. Ich versuche ja immer irgendwie auf Künstler aufmerksam zu machen, die nicht immer, okay, Coldplay war jetzt auch neulich mal dabei oder so, aber es gibt so viele gute Künstler, die nicht die Chance haben, überhaupt an den Mann zu kommen oder die nicht die Leute, ich meine, wer hat heutzutage noch Zeit, sich das alles irgendwie anzuhören und immer so sich so durchs Internet zu forsten und so neue Songs und neue Bands rauszufinden. Und das ist das Problem. Viele tolle Künstler kriegen nicht die Plattform, weil viele mediokre Künstler, sage ich jetzt mal, einfach zu viel Gewicht, also auf die wird zu viel Gewicht gelegt. So, ne? Aber das ist
ja,
so eine
Sache.
Es gab immer Popmusik, es gab immer Scheißmusik, es gab immer Musik, über die man sich aufgeregt hat.
Genau.
Und es war immer so, ja.
Das ist aber nicht das Problem. Das Problem, was ich glaube, was wir jetzt haben und was wir seit einigen Jahren, also seit fast 10 Jahren haben, ist, dass sich quasi so eine Mischung aus Formatradio eingegroovt hat. Also dass das Radio, was früher in den 80ern ging es ja los. Also dass die Radiosender wie Bayern 3, Bremen 4, wie HR3, die deswegen ihre Berechtigung damals hatten, weil die quasi den Schlagerbrei der 70er Jahre aufgebrochen haben, weil da irgendwelche DJs Songs aus England oder aus Amerika mit rübergebracht haben und den Deutschen quasi übers Radio präsentiert haben, weil die Leute damals AFN gehört haben oder BFBS oder auch BBC über Mittelwelle oder sowas. Das waren damals die Musiknerds, als es noch kein Internet gab, die quasi neue Impulse für den Musikmarkt reingeholt haben. Und das ist mittlerweile komplett verschwunden, weil alle im Internet erstmal alle Musik sofort hören können. Es gibt keine Redaktion mehr, die man irgendwie ernst nehmen kann, weil im Radio sowieso der gleiche Mist immer nur läuft. Die ganzen Musiksendungen bei den Formatradios wurden an den Rand verdrängt, wenn es überhaupt noch gibt. Und entsprechend, ja,
die Frage ist nur, warum, die Möglichkeit, warum, sich was anderes auszusuchen, ist passiert.
Ja, aber wieso ist das passiert? Ist es eigentlich
Marktforschung, Angst vor Misserfolg. Aus Angst vor Misserfolg.
Einfach Beschallung, Radio einfach nur als Beschallung zu benutzen. Ne?
Ja, ein Typ, der nur drei Sätze sagt und dann wird wieder irgendwie 3 Songs gespielt, dann kommt Verkehr und Wetter und das war's dann eigentlich auch.
So, weißt du, es gibt zwei Modelle von Erfolg oder zwei Modelle von Betrieb, glaube ich. Es gibt entweder die Möglichkeit, damit zu leben, dass es alles in Wellen verläuft, dass du quasi mal ein schlechtes Jahr hast als Radiosender und ein gutes Jahr, dass du mal eine schlechte Sendung hast und eine gute Sendung, dass du mal eine Sendung hast, über die sich Leute beschweren oder eine, wo die Musikauswahl ganz toll war. Das halten aber viele Radiosender oder viele Menschen halten das nicht aus. Auch Plattenfirmen halten das nicht aus. Dass sie mal einen Künstler haben, den sie einfach mal machen lassen und der mal ein geiles Album macht und dann macht er ein scheiß Album, was kommerzmäßig sich vielleicht nicht verkauft, aber dann eventuell vielleicht künstlerisch gut ist. Und wenn man das beides addiert, also ein schlecht verkauftes Album und ein gut verkauftes Album, aber alles auf Linie künstlerisches des Künstlers, dann kommst du am Ende bei einem Mittelwert raus. Die Plattenfirmen und Radiosender sagen dann lieber Modell 2, mach doch einfach nur mittelmäßig, dann haben wir diese Spitzen nicht und diese Täler und diese Berge nicht, dann können wir besser planen. Am Ende ist das halt künstlerisch immer schlecht,
aber
ist immer
mittelmäßig. Diese Freiheit haben auch die Majors nicht mehr. Bei Universal ist das, glaube ich, auch so, auch bei anderen großen, ich war ja auch selber zweimal beim Major, bei Sony oder EMI, wenn die Platte nicht läuft, dann hast du keine Chance auf eine zweite Platte. Dafür wird die Zeit nicht mehr es sind zu wenig Mitarbeiter da, es ist so, dass Musik nicht mehr so ein Stellenwert, also diese Plattenfirmen sind ja jetzt auch nicht mehr so groß. Früher war eine Gästeliste, waren 20 Leute von Warner drauf oder von irgendeiner Plattenfirma, heute sind da 2 Leute noch drauf. Es sind auch nicht mehr so viele Leute da und das Problem ist, dass die sich da nicht mehr was trauen. Herbert Grönemeyer, er ist mit Bochum erfolgreich gewesen, hatte aber vorher schon 4 Platten gemacht. 1, 2, total egal und gemischte Gefühle. Dem hat man richtig, oder auch Marius Müller-Westernhagen hat 3 Platten gemacht, bis er mit Pfefferminz einen Durchbruch hatte, die alle gefloppt sind. Und trotzdem hat man damals noch an Künstler geglaubt und hat den aufgebaut und denen Zeit gegeben, um sich zu entwickeln. Das passiert heute nicht mehr. Das ist schade. Heute musst du dich als Künstler selber irgendwie entwickeln und weitermachen. Aber wenn du merkst, es kommt kein Geld rein und es hast keine Möglichkeit, das irgendwie weiterzumachen, alles, was du da gerade machst, dann ist das auch sehr schlecht und dann musst du aufhören damit wahrscheinlich so.
Ja, aber die Frage liegt das daran, weil das System von Plattenfirmen oder die Musikindustrie nicht mehr so funktioniert wie die 80er. Ich glaube nämlich, das ist das Problem. Dass quasi die Mechanik von Plattenfirmen eigentlich im Grunde genommen immer noch dieselbe ist wie in den, ja, wie immer eigentlich. Dass aber in Zeiten des Internets das nicht mehr funktioniert und Plattenfirmen keinen Weg gefunden haben, mit dem Internet so umzugehen, dass sie daran Geld verdienen können. Das ist aber, ich glaube, auf der anderen Seite ein Vorteil für Künstler, wenn es da Möglichkeiten gibt, Kohle zu verdienen mit guter Musik, über die du, keine Ahnung, selber released oder
du musst auch kein großer Verlag mehr sein. An My Kantarei zum Beispiel, die sind erfolgreich geworden übers Internet. Das war ein Video, was sie in so einer Aula aufgenommen haben. Das ist irgendwie rumgegangen. Diese Möglichkeiten hast du jetzt auch als Künstler. Aber ich entdecke auch immer wieder Leute, vielleicht ist es auch einfach so, man muss sich von diesem alten Modell verabschieden. Was mir eigentlich am meisten gefallen hat an deinem Einspieler, ist halt einfach mal, wie beliebig diese Art von Musik ist und dass auch dieser Echo so sinnlos ist, weil er einfach nur die Leute aufzählt, die am meisten Platten verkauft haben. Und das ist für mich keine Wertschätzung.
Und ich glaube nicht mal der Grammy. Ich glaube sogar beim Grammy gibt es eine Jury, die das entscheidet. Aber ich bin mir da nicht sicher. Wir haben es versucht rauszufinden in der Redaktion, wie das beim Grammy ist. War nicht so einfach, wie da die Preise ausgehen. Wenn es jemand weiß, gerne eine kurze Mail, das würde mich sehr interessieren. der Grammy auch ein Verkaufspreis ist. Ich glaube nicht. Weißt du, aber wieder das große Missverständnis. Das ist natürlich keine, ist ja auch mein Job. Das ist mein Job, das zu machen. Ja. Also das ist mein
Beruf. Hast du schon gehört, was kam? Heute Abend läuft die Echo-Verleihung im Fernsehen, richtig?
Also heute, wir zeichnen am Freitag auf und wenn wir senden am Donnerstag, Hallöchen, genau. Donnerstag ist, glaube ich, heute der 10. oder der 9. ist heute bei Spotify. Und ich glaube, es lief dann am Freitag bei Vox mittlerweile, weil das so erfolgreich ist mit dem Echo, dass es zum Erfolgssender Vox gewechselt ist. Da hat Campino irgendwas gesagt. Ja, aber dass Punker irgendwas gegen mich haben, gegen einen Popper wie mich, das kann ich natürlich schon verstehen. Weil das sind nicht so gebürstete Mainstream-Typen wie ich. Die sind immer gegen den Strom. Sieht man in den Haaren schon, wie wild und
unangepasst er ist. Meinst du, Campino und du, da kommt nochmal, soll ich euch mal zusammenbringen?
Das kannst du gerne machen. Ich glaube, er wird mir was aufs Maul hauen. Ich glaube, der ist richtig tief getroffen.
Das Problem ist, ist aber auch schwer.
Ich kann das
manchmal denke ich auch, dass es ja, aber manchmal denke ich auch, dass es sehr schwer Campino zu sein, weil du hast mit einer Punkband angefangen. Und ich muss eine Sache mal ganz kurz sagen, um die Toten Hosen auch ein bisschen zu verteidigen. Ich kenne so ein bisschen das Umfeld und ich weiß, dass das eine sehr eingeschworene große Familie ist an Leuten, die das sehr sehr lange zusammen alle machen und mit großer Leidenschaft. Ich habe den Bocker von denen mal kennengelernt und so. Das sind alles gute Leute. So, das Problem an der ganzen Sache ist einfach, das sind einfach große Rockstars, die versuchen mit ihrer Punk, das Wissen die auch selber, da leiden die auch, glaube ich, teilweise selber drunter. Und dass das Angela Merkel an Tagen wie diesen gesungen hat, da waren die nicht stolz drauf. Ne? Das ist auf alle Fälle
vielleicht
auch klar.
Ist das der Grund für diese Verletzlichkeit. Und ich dieses ist Missverständnis, dass da bei mir übrigens, muss man auch mal den Leuten sagen, dass da irgendeine Art von echtem Hass ist oder sowas, ist totaler Quatsch. Es geht gar nicht darum, dass ich irgendwelche Sachen echt hasse oder dass wir Sachen hassen. Es geht darum, dass ich finde, dass wenn man, keine Ahnung, Nummer 1-Hit hat, Deutschland rauf und runter gespielt wird und niemand hinterfragt, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich ist, was es eigentlich künstlerisch heißt, dass man das schon mal sagen kann, den Finger heben kann, sagen kann, aber ganz kurz, Momentchen mal, habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht oder guckt doch mal, man könnte das doch auch so sehen. Das ist eigentlich alles, was dahinter steht. Und es gibt viele Leute, die das dann, ich meine, wir tragen das natürlich, oder ich trage das dann immer sehr spitz vor und so, und viele Leute sind dann angepisst, das kann ich schon verstehen, aber letztlich im Kern geht es darum, dass wir versuchen, eine Gegenmeinung zu bilden.
Du solltest dich nicht auf ein Echo blicken lassen. Das ist schon mal, also das.
Ja, aber es ist auf der anderen Seite auch schade. Was ist denn das für eine Musiklandschaft? Ja. Was ist das für eine Musiklandschaft, wo man das nicht sagen kann? Wo man da nicht sagen kann, pass mal auf, Leute, ganz ehrlich, ist das wirklich eine gute Idee, immer die gleichen Texte, immer die gleichen Komponisten daran zu lassen, immer dieses gleiche Gefühl, was eigentlich nichts bedeutet, zu bedienen? Lass euch doch mal was anderes einfallen oder bringt mal die Sachen irgendwie voran. Wenn das keiner macht, dann geht's nicht voran. Dann bist du halt in der Sackgasse. Und zwar auch in der Sackgasse mit 20.000 Mann in der Industrie. Ja. Also es ist auch möglich, dass sich eine ganze Industrie in eine Sackgasse reinrennt, weil sie denkt, das muss so. Und wenn da niemand zugelassen wird aus der Industrie heraus, der das ändern will oder der zumindest mal sagt, das geht so nicht, dann muss man sich auch irgendwie den Schuh anziehen und akzeptieren, dass da von außen irgendwann mal einer auf die Idee kommt, dass es eventuell nicht richtig geil ist so. Und das ist auch ehrlich gesagt nichts, keine besonders große Erkenntnis. Auch da muss man jetzt so viele Leute, die dann irgendwie gesagt haben, ja, hey, aber das ist ja alles selbstverständlich. Ja, das ist alles selbstverständlich. Das sind offensichtliche Dinge. Aber manchmal hilft es, Offensichtliches mal zusammenzufassen und anzusprechen.
Nochmal zu thematisieren,
weil das ist natürlich offensichtlich. Das ist jetzt keine tiefgehend recherchierte Kulturkritik, sondern es ist natürlich ein Zusammentragen von Offensichtlichem. Aber trotzdem ist die Erkenntnis hinterher groß, dass man sich dann denkt, Momentchen mal, und das ist tatsächlich möglich, innerhalb von 3 Tagen so einen Song zu schreiben. Tatsächlich möglich. Und es ist total einfach. Du guckst dir an, welche Songs erfolgreich sind. Du machst diese schrecklichen, rückwärts abgespielten Crashbacken, diesen Chor, wo man auch sich fragt, warum singen das Leute im Chor? Es gibt keinen Grund, das im Chor zu singen. Niemand stellt sich im Stadion zusammen und singt das. Aber trotzdem, das erzeugt bei Leuten ein Gefühl, ich glaube auch, weil es gelernt ist. Das ist bei Leuten gelernt mittlerweile, dass das offenbar irgendwas Emotionales sein muss. Bevor ich das vergesse, wir haben uns in der Redaktion natürlich, übrigens, wir bereiten die Nummer vor seit Mitte Dezember. Seit Mitte Dezember schreiben wir da dran. Und das ist extrem aufwendig.
Jetzt weiß ich auch, warum du den Giesinger so oft erwähnt hast in den letzten Sendungen.
Ja, also es dauert natürlich lange, bis man die Nummer auch selber irgendwie, will ich auch gar nicht sagen, dass es eine mega Erkenntnis ist, sondern es ist einfach nur ein Zusammentragen von Sachen, die uns so aufgefallen sind. Und was eine ganz tiefgehende Theorie, das Gesicht von Dieter Bohlen und Simon Cowell, das sind ja die beiden Juryvorsitzenden von DSDS, hat sich in den letzten 15 Jahren stark verändert. Dieter Bohlen hat, als er mit DSDS angefangen hat, noch komplett anders ausgesehen. Hat auch andere Sachen angehabt. Er hat mit der Zeit immer angefangen, sich so Camp David-Sachen anzuziehen, sich Kollagen einzuspritzen. Die Haare waren irgendwie die Spitzen gefärbt. Der ist mittlerweile zu so einem Abbild mit so einer Verzerrung von sich selber geworden, rein optisch. Komischerweise Simon Cowell auch. Und ich glaube nicht, dass sie das beieinander abgeguckt haben, sondern ich glaube, dass das auch Produkt ist von dieser Überemotionalisierung oder dieser künstlichen Emotionalisierung von Musik, die DSDS in diese Welt gebracht hat. Weil was passiert ist bei DSDS? Im ersten Jahr haben sie noch Künstler gesucht, die wirklich was gemacht haben. Im zweiten Jahr merkten sie, okay, das verkauft nicht mehr, das klickt nicht mehr, das gibt keine Quote mehr. Und dann wurde zu einem Song immer noch eine Geschichte dazu erfunden. Das war im ersten Jahr auch noch real, weil da der Vater irgendwie von einem gestorben ist und dann war das eine emotionale Geschichte. Und Fernsehredakteure sind dann aber spätestens ab dem dritten Jahr schuld daran gewesen, dass man dann, wenn der Song schon nicht mehr so geil war, weil der Castingmarkt abgegrast war, alle, die einigermaßen gut singen konnten und bereit waren, sich dahinzustellen bei RTL, waren dann schon mal da. Dann haben sie angefangen, mittelmäßige Sänger mit emotionalen Stories zu versorgen, die vielleicht auch echt waren, aber spätestens ab dem fünften Jahr ging es eigentlich nur noch darum, dass irgendwie man für den Vater auf Wolke 7 einen Song singt oder weil man irgendwie eine Lupuskrankheit hat, die keiner mehr sieht und am Ende irgendwie, weil man einfach nur Durchfall hat. Das reicht ja dann auch, um irgendwie Emotionalität zu kreieren und deswegen glaube ich, dass das Fernsehen einen großen Teil der Schuld daran trägt, dass die Musikindustrie und weil das eben was war, was Plattenfirmen erkannt haben, was funktioniert. Über Fernsehen kannst du noch Songs verkaufen. Hör mal, bei DSDS, selbst wenn du da einen auf Platz 3 hast, geht das immer noch auf, chartet das immer noch nach oben einstellig in die Charts und so. Und ich glaube, das Fernsehen trägt einen großen Teil der Schuld daran, dass Musik und die Industrie in diesen Weg gegangen sind und so abgebogen sind. Und deswegen habe ich gedacht, ist das Fernsehen vielleicht auch eine gute Möglichkeit, da mal mit den Mitteln des Fernsehens dagegen zu arbeiten. Naja gut, Punkt, das wollte ich nur mal eben sagen. Und das Gesicht von Dieter Bohlen, glaube ich, ist ein Zeugnis dessen, was im Musikgeschäft falsch läuft. Nicht, dass ich Dieter Bohlen generell unsympathisch finde oder jetzt auch so drauf rumbashen will. Auch Dieter Bohlen, der holt einfach nur die Leute ab und hat seine Berechtigung. Der holt die Leute ab und hat seine Berechtigung.
Der holt aber schon immer. Genau, das ist ja so eine Sache. Ich meine, Modern Talking oder sowas damals, das war scheiß Mocke. Trotzdem haben das in den 80er Jahren alle Leute gehört. So, weißt du, das ist so. Es gibt also auch einen großen. Es gab schon immer einen großen Markt für Scheißmusik. Das kann man nicht beurteilen, weil jeder hat einen eigenen Geschmack. Weißt du, das Problem ist nur, ich glaube immer noch dran, dass man nicht die Musik so richtig wertschätzt. Dass es genau auch viele Künstler gibt, die einfach nur noch berühmt werden wollen inzwischen und die nichts mehr zu sagen haben, keine Vision mehr haben, keine Band mehr.
Ja, und das ist keine Plattform. Es gibt keine Plattform. Es gibt niemand mehr, der sich für Musik einsetzt. Und zwar auf einem breiten Medium und zwar echt für Musik einsetzt, ohne kommerzielles Interesse, ohne dass man irgendwie Platten verkaufen möchte, einfach nur, weil man die Musik gut findet. Und selbst, das ist natürlich immer hochsubjektiv, aber allein das hochsubjektiv, ich fand es zum Beispiel, was Alfred Biolek in den 70er Jahren gemacht hat, auch wenn man den für einen verschrobenen
80er war das, glaube ich,
mit 80er Jahren. Der hat, auch wenn man das verschroben finden kann und wenn man das doof finden kann, aber der hat sich quasi sehr subjektiv mit seinem Team hingesetzt, die haben sich Sachen angeguckt, die sie gut fanden, haben die eingeladen, haben gesagt, hey WDR, ich will das, ich bin Alfred Biolek, lass uns das in die Sendung holen. Und die Leute haben das, so sind so Leute wie Monty Python nach Deutschland gekommen, es ist tatsächlich so. Ja. Und so haben Leute auch eine Lobby
bekommen,
die sonst keiner
hatte. Bei Jürgen von der Lippe damals, Geld oder Liebe, wie das hieß, da war ein Künstler, den hat er mega angekündigt und dann war am nächsten Tag sicher, der war in den Charts oder so. Es waren auch immer Leute, die man nicht unbedingt kannte. So, ne? Also es gab immer eine Plattform von Musik, da gab es aber auch diese Art von Sendung noch im Fernsehen zum Beispiel.
Und man braucht natürlich Kulturkritik und man braucht auch da natürlich eine Gegenmeinung. Man darf dem Affen da auch nicht Zucker geben und es darf nicht zum Selbstläufer werden. Also dass du dann am Ende selber, du lädst Leute ein, so Dieter Thomas Heck, die Hitparade am Ende war dann ja auch so, dass man sich da der eigenen Wirkung so bewusst war, dass man das auch zu einer Maschine gemacht hat und wichtig war für die Industry und so. Und das ist, glaube ich, das darf dann auch nicht passieren. Aber ich finde tatsächlich, dadurch, dass es Radiosendungen nicht mehr gibt, in denen und das Radio auch nicht mehr das Medium ist, also das Leitmedium für Popkultur, gibt es nicht mehr diese Musikredakteure, die keiner mochte, aber die immer einen guten Musikgeschmack hatten und die dann mal eine Platte aufgelegt haben, wo alle am nächsten Tag gesagt haben, hast du es da gestern gehört bei dem und dem oder sowas. Das gibt es nicht mehr und ich frage mich, wo ist dann das Medium? Und welches Medium kann das ersetzen? Impulse für Kultur. Die Specs ist das da auch nicht. Oder irgendwie Musikexpress.
Gibt es die Specs noch?
Ja, die gibt es noch. Ja, ich glaube schon. Das ist ja eher Dekonstruktion und schlechte Laune, oft schlechte Laune.
Ja, habe ich nie gerne gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich immer sehr
haben wir öfter auch schon drüber. Hat seine Berechtigung, holt auch viele Leute
ab. Holt viele Leute ab, hat seine Berechtigung. Jan, ich muss ganz kurz einmal hier abbrechen, weil ich muss einmal ganz kurz mir einen Tee machen, weil ich habe noch gar nicht... Flüssigkeit.
Darf ich einen Song spielen? Darf ich einen Song aussuchen, den ich hier gestern
Eine Sache wollte ich noch auch sagen, die mich vor allem bei den Toten Hosen noch als Fan mehr nervt noch. Also außer, dass die halt kämpfen, irgendwie eine Glaubwürdigkeit zu bekommen. Mich nervt einfach, dass die seit 1987 kein gutes Album mehr gemacht haben. Weil ich die Band auch mal wirklich geliebt habe. Aber nach Hier kommt Alex und ein kleines bisschen Horrorshow kam bei Kauf mich, das war die Platte, da war ich raus bei der Platte. Und danach kam dann der Song.
War das die mit den Mädels drauf?
Nee, das war die schwarze.
Reich und Sexy.
Das war eine Compilation, Reich und Sexy. Und dann kam irgendwie den Song, den fand ich schon so scheiße. Ich würde niemals zu den Bayern gehen, auch wenn ich kein Bayern-Fan bin, so ein Lied darüber zu singen, dass die Bayern, das war schon schwach. Und dann kam Schieb den Wal ins Meer, 10 kleine Jägermeister und sowas alles. Und irgendwann habe ich gedacht so, jetzt kommt nochmal ein großes Album. Hab immer dran geglaubt, das ist das, was mich am meisten stört. Aber das ist nun mal auch schwer. Mein Gott, wie willst du mit 50 noch eine geile Punkrock-Platte machen? Die Descendants kriegen das immer nochmal hin. Egal, jetzt wünsch dir mal einen Song und dann sind wir gleich wieder da. Ich muss was trinken.
Und zwar, ich hab's dir gestern Abend geschickt und ich höre das auf und runter. Weil er war zu Gast in unserer Sendung und da waren wir mega stolz. Wirklich. Father John Misty und Pure Comedy. Ist 6 Minuten lang. Gibt's bei Spotify. Also
mega.
Und es ist ein mega Song. Der Text ist super, der Typ ist super. Und es ist wirklich ein fantastischer Song für Leute, die sich geärgert haben, als David Bowie und Prince und so gestorben sind letztes Jahr. Ja. Ich sag mal, 10, 15 Jahre warten und Father John Misty Aktien jetzt schon kaufen. Es könnte sich eventuell lohnen, sagt jemand, der keine Ahnung hat von Musik, sondern das nur einfach so sagt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Father John Misty, Pure Comedy.
Ja, bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Hier ist Fest und Flauschig, hier ist Ihre kleine Vertrauenssendung. Jan, jetzt habe ich ein bisschen nachgedacht gerade noch, was du da gerade alles gesagt hast, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein Grund. Nein, also eine Sache, auch die mir auffällt, dieses Gefühl, dass alle Gefühle im Fernsehen schon ausgeschlachtet worden sind. Und das ist eine Sache, glaube ich, die mich davor hindert, also momentan jedenfalls, also vor allem, wenn man so eine Sendung sieht, dass jede Geschichte wird mit Musik unterlegt, der richtigen Musik, alles wird irgendwie so gemacht. Und wenn ich auf Festivals zum Beispiel Bands sehe, dann ist es auch ganz oft auf Festivals so, was mich nervt, dass es irgendwie Standard geworden ist, dass eigentlich jede Band, die auf dem Festival spielt, das Publikum animiert zum Mitklatschen, zum Hüpfen und immer die gleichen Sachen, die Mitgröhl-Sachen. Und ich weigere mich, weil ich irgendwie denke, das wird von einem erwartet, aber das Gefühl ist gerade gar nicht da. Man muss das jetzt machen. Das finde ich das Schlimme dran, dass man irgendwie ein Problem hat, was zu machen, weil man denkt, das ist alles schon so abgelutscht, das ist alles so ausgebraucht. Das habe ich bei ganz vielen Momenten so, weil ich irgendwie denke, das ist so geworden, auch im Internet, dass zum Beispiel alles wird hoch oder runter, also es gibt nur noch drastische Sachen. Alles muss emotional sein, groß oder es muss traurig oder
und
scheiße sein.
Und authentisch dabei. Und dabei und authentisch. Auch, also ja. Und dann ist es emotional und du kriegst das Label authentisch drauf, so nach dem Motto, das ist echt empfunden. Aber in wirklich, ich meine, das spiegelt sich natürlich im Internet, wo Leute Emotionen auch nicht wirklich haben, sondern Emotionen quasi intellektuell steuern und sagen, ich bin jetzt emotional berührt. Weißt du, also
und man, ich finde, man macht es auch nicht besser, wenn man das dann so ironisch benutzt, so, ey, ich habe geweint danach und so. All die Gags sind auch schon durch inzwischen. Das Problem ist einfach, dass dadurch irgendwie das wahre Gefühl, was es gibt ja diese ganz kleinen Zwischentöne, die ganzen Sachen, die kleinen, feinen Gefühle, die verrückten, die schrägen Momente oder auch der Zustand, der vielleicht nicht greifbar ist, der nicht definiert werden kann, der fällt irgendwie weg und das gibt es halt auch. Und das gibt es auch in der Musik. Musik, die halt nicht immer greifbar ist oder die nicht sofort einen erreicht. Das ist generell so ein gesellschaftliches Ding, dass die ganzen Zwischennischen immer mehr wegfallen und alles immer mehr irgendwie drastischer wird oder irgendwie so, es muss sofort für allen einen Begriff geben und so.
Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Sache von Verantwortung. Eine Verantwortung von Radiosendern, eine Verantwortung von Musikindustrie anzuerkennen, dass es das, damit deren Maschine läuft, die ja enthoben ist von echten Gefühlen, irgendwo Leute geben muss, die zumindest die Möglichkeit haben müssen, diese Gefühle künstlerisch auszudrücken, damit die Musikindustrie die simulieren kann und da ein großes Massending draus machen kann. Irgendwoher muss ich das ja speisen, aber wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, dass diese kleinen Knospen, irgendwie diese Krokusse da durchbrechen durch diesen ganzen dicken Schnee, dann ist irgendwann nur noch Schnee. Um mal so ein blödes Bild zu benutzen. Weißt du, was ich meine? Also,
total.
Wo gibt es denn diese Proberäume, die Künstler die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, ohne dass sie direkt von der Maschine aufgefressen werden, die Plattenindustrie heißt. Und dann kommt irgendwann, dann bist du irgendwann, keine Ahnung, auf so einem Level, wo du sagst, ich spiele nur noch live. Ich spiele nur live und nur ohne Vollplayback, außer es geht nicht anders. Und das sind halt so,
so dogmatisch, ja, das ist dann auf einmal.
Ich spiele nie Vollplayback. Ich bin Künstler. Ich spiele nie Vollplayback. Ich spiele immer live, außer es geht nicht anders. Das bringt eigentlich auf den Punkt, was wir erfahren und weswegen wir vor, ich glaube, ja fast 3 Jahren gesagt haben, wir nehmen nur noch Künstler in die Sendung, die bereit sind, auch wenn das dann was kostet, wir können uns mit den Kosten kriegen, wir uns immer geeinigt und so, das kostet ja mal mehr Geld, aber die bereit sind, live in einer Fernsehsendung ihre Musik zu spielen. Auch wenn das auch so dogmatisch klingt, so nach dem Motto, ja, dann klingt's aber nicht so geil. Ja und? Aber dann sehen die Leute mal, wie Musik gemacht wird.
Das klingt auch nicht immer alles so geil. Das ist ja auch nun mal so. Aber dann ist es wenigstens, es gibt Künstler, die können das auch nicht, was sie da irgendwie machen im Studio, das können die nicht irgendwie auf die Bühne bringen. Das ist ja auch das Problem. Und das ist dann wieder, es gibt ja
aber
so Musik,
wenn,
die...
Aber ja. Selbst wenn, dann hast du halt einen Künstler, der so total introvertiert da steht und in sein Mikrofon sitzt und nicht ins Publikum guckt. Aber das klingt, entweder klingt das dann geil oder es klingt halt nicht geil. Aber das ist dann eben so. Und da muss man das auch aushalten. Und dann müssen die Leute halt sagen, klingt halt nicht wie im Studio. Was macht er? Aber das ist dann real übrigens. Das ist dann echt. Ja. Und dann hört man eben, dann hat man das im Hinterkopf, während man die durchproduzierte Albumversion hört und denkt dann, ja, Momentchen, aber auf der Bühne hat er es aber nicht so geil hinbekommen. Und daraus ergibt sich dann das Gesamtbild eines Künstlers, der vielleicht nicht ganz perfekt ist. Vielleicht nicht so schlecht.
Aber manche Bands sind echt scheiße live. Ich habe mich neulich hier so über die Red Hot Chili Peppers aufgeregt. Aber die waren auch mal ganz geil. Aber egal, das ist ja auch immer, wie gesagt, alles auch ein bisschen jetzt gerade so unsere subjektive Meinung dazu, ne? Auf alle Fälle, was wollte ich denn jetzt gerade noch dir erzählen? Ich hatte gerade so ein Gefühl im Kopf, dass ich neulich unbedingt, das wollte ich hier in der Sendung mal erzählen, ein Gefühl, über das wir noch nicht geredet haben. Aber fällt es mir gerade nicht ein. Verdammt, ey.
Ja, es geht mir auch oft leider so, dann muss man entweder ein bisschen in Ruhe gelassen werden, sich nochmal einen Tee aufgießen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Song spielen, obwohl wir jetzt nur ganz wenig geredet haben und vielleicht kommst du dann wieder zurück mit dem Gefühl. Oder ich kann noch ein bisschen.
Ich würde jetzt gerne, ich würde gerne, dir wahnsinnig gerne auch noch, haben wir auch drüber geredet, ein Künstler, den ich sehr schätze, zum Beispiel auch ein Künstler, in Deutschland gibt es so ganz große Künstler wie Grönemeyer, Lindenberg, Westernhagen und dann gibt es so Popkultur für die Jugend, aber es gab so viele andere tolle Songwriter und Stefan Sulke zum Beispiel, den ich glaube ich schon mal erwähnt habe, über den ich schon mal einen Song mir gewünscht habe, der ist so einer, der in Vergessenheit geraten ist, der wahnsinnig tolle Songs gemacht hat, die ich in letzter Zeit wieder höre und ich wünsche mir kurz mal für die Liste einen Song von Stefan Sulke, der heißt Der Typ von nebenan und das ist so ein Song, der ist irgendwie, das ist alte BRD so ein bisschen so, ne? Aber der hat so ein Gefühl, was ich unheimlich liebe. Das hören wir jetzt noch mal, jetzt direkt anhören und ich suche mal nach dem Gefühl, was ich dir gerade erzählen wollte. Das muss ich unbedingt erzählen, ich finde das gleich. Hier ist Stefan Sulke mit Der Typ von nebenan. Anhören, jetzt sofort.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, ja, hat er gekriegt.
Ja, und ich krieg das Gefühl einfach nicht zusammen, was ich erzählen wollte. Egal,
das fällt
es war irgendwas, was jeder kennt und das wir noch nicht thematisiert haben, wir haben ja schon sehr vieles thematisiert. Was ich noch kurz thematisieren wollte, war das Buch von Matthias Kalle, wo ich gestern bei der Lesung dabei war.
Als wir für immer jung waren.
Genau, es ist ein großes poetisches Erinnerungslexikon und das ist es wirklich. Es sind so viele Sachen drin. Hast du mal reingeblättert eigentlich in dem Buch?
Ich habe schon reingeblättert, es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, von Erinnerungen an früher. Ja. Also ich meine, wir sind in einem Alter, wo man mal auf früher zurückgucken kann. Es geht um Kassetten. Um Kassetten.
Und es geht auch um den ersten Kuss. Es geht um ein Colt für alle Fälle. Es geht um all diese Sachen. Aber das Schöne ist, es ist nicht so nostalgisch geschrieben oder hat so eine, ja, so war meine geile Jugend. Es gibt ja so Leute zum Beispiel, ich kenne so Popliteraten oder so, die dann so, alles, was früher war, war viel besser und schöner. Also, ja, Ronald Reagan, das war so ein toller Politiker. Das war noch so ein authentischer Typ. Das war genau so ein Schwein, sag ich mal, wie jetzt einige so. Oder auch kein wirklicher Politiker. Aber in der Nostalgie, weil man ja früher jung war, hat sich ja alles gut angefühlt. Und das vergessen manche Leute. Wenn du
dieses
10,
wohlige,
bist,
warme Gefühl, genau. dass alles besser war früher. Das ist übrigens beginnende Demenz, meine Damen und Herren. Wenn Sie das fühlen, das ist beginnende Demenz.
auch ganz oft irgendwie, wenn man bei YouTube sich alte Videos anguckt, die Leute dann immer so, gute alte Zeit, das war, ich will wieder zurück nach 1996 und so. Ich glaube, man hatte einfach damals vielleicht noch mehr Energie, war jünger. Bist du noch da oder baust du gerade die Wohnung auseinander, Jan?
Entschuldigung, ich habe mir ist gerade was runtergefallen. Ich hab leckere Bonbons, ich mach mal kurz Schleichwerbung. Ja. Nee, ich sag nur, ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Doch, hier, Pectoral. Ich habe letztens in der Apotheke, und ach, das muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Die Achtung, Leute. Ich meine, Apotheker sind eigentlich letztlich nichts anderes als Verkäufer mit, sehr gute Verkäufer mit einem weißen Kittel. Sehr, sehr gute Verkäufer. Jeder Apotheker ist ein sehr guter Verkäufer. Und in Apotheken hängen auch immer Lutschbonbons. Auch eine Sache von früher. Ich zum Beispiel kaufe mir eigentlich fast immer diese M-Eukal-Wildkirsche-Dinger, weil ich daran erinnert werde, dass ich früher, wenn ich vom Kinderarzt kam, von meiner Mutter entweder Traubenzucker bekommen habe oder M-Eukal Wildkirsche Hustenbonbons. Habe ich immer bekommen.
Die sind aber auch immer noch genauso lecker. Die sind cool. Die liebe ich auch über alles.
Und Apotheken verdienen ja ihr Geld vor allem damit, indem sie Medikamente verkaufen. Aber es gibt eben auch diese Bonbon-Auslagen und Cremes. Cremes verdienen sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und Bonbons sind immer so ein Nebenprodukt für die Kinder. Und das führt dazu, dass selbst in der größten digitalisierten Power-Apotheke die Apotheker keinen richtigen Überblick darüber haben, wie viel Geld sie eigentlich mit den Bonbons verdienen können, was die eigentlich kosten, sondern das ist das letzte Produkt in der Apotheke, die Bonbons, die da aushängen, wo der Apotheker noch mal so Pi mal Daumen sagt, was er dafür haben möchte. Und das führt dazu, bei mir in der Gegend gibt es 5 Apotheken. Und in jeder dieser Apotheken sind die Bonbons, und zwar handelt es sich um Pectoral-Brustkamellen, bei denen ich diesen kleinen Test gemacht habe, oder ja. M-Eukal Wildkirsch-Hustenbonbons für Kinder. Die sind immer mit der Hand angebracht, also wirklich so diese komischen Preisschilder von früher, die man noch, bevor es die ja. Flächendeckend die Strichcodes überall gab, da wurden im Supermarkt noch mit so orangen Produkt wurde angezeigt.
Ist das nicht Bonks? Nee, Bonks war der, genau.
Preisschildchen. Da gingen quasi Hilfskräfte durch den Supermarkt mit so einer riesigen
Rolle. Ein Typ ging rum mit so einem Gerät, mit so einer Rolle und so einem Gerät.
Und hat überall Preise drauf gemacht.
Gibt's und das gar nicht mehr? Gibt's das nirgendwo mehr?
Nein. Meistens digital. Ich glaube, es ist sogar verboten bei Supermärkten. Da dürfen die das gar nicht mehr. Bei Apotheken ist es was anderes. Es gibt eben diese Bonbons. Die Medikamente sind alle im System, aber die Bonbons sind eben meistens nicht mit Strichcode, sondern da ist der Preis noch drauf. Klack, 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 klack. Und das Gigantische ist, das Tolle ist, diese Bonbons haben extreme Preisspannen. Ich hab hier 3 Packungen Pectoral-Brustkamellen und M-Eukal, die ich im Rahmen eines Testkaufs an einem Vormittag eingekauft habe, bei den Apotheken aus meiner Umgebung. Hier eine Packung für 1 Euro. 1 Euro, beide Bonbonpackungen, 1 Euro. Dann gibt's
kann man nichts zu sagen.
So, jetzt kommt's. 1,70 Euro. Ist die nächste Apotheke, die wirklich nur 100 Meter weiter ist. 1,70 Euro. Gigantische Preissteigerung. Und die letzte Apotheke, 2,19 Euro. 2,19 Euro. Dieselbe Packung Bonbons.
Aber inzwischen gibt's ja auch so Apotheken, da weiß ich gar nicht, ob es eine echte Apotheke ist. Weißt du, diese Dinger, wo du so, also es gab früher, du wusstest, wie eine Apotheke aussieht. Das war so ein miefiger, da kam ein Typ mit dem Kittel und der hatte so Schubladen da hinten und vorne gab's dann die Traubenzucker. Und heute gibt's ja so ganz verschiedene, die nennen sich dann auch so Dr. Medicine oder so. Also jedenfalls hier in Berlin, das ist so eine helle, sieht aus wie eine Praxis und da, das ist alles so ein bisschen fashionmäßiger gemacht. Aber ich finde, eine Apotheke, da muss der Apotheker von hinten kommen, sich den Kittel noch zurechtmachen, weil er mal gerade wieder YouPorn geguckt hat oder so, keine Ahnung, weil die sind doch immer...
Was weiß ich, was die machen.
Die sitzen immer hinten. Ein echter Apotheker wartet nie am Tresen, der ist hinten und seziert irgendwie gerade eine Vogelspinne oder macht was oder guckt sich irgendwelche mysteriös. Keine Ahnung, ich fand das immer gut. Oh, übrigens, und ich fand auch immer Apotheker, ganz kurz. Apotheker sind geheimnisvolle Typen. Wir haben in einem entfernten Bekanntenkreis eine Apothekerin, das war eine sehr attraktive Frau und die irgendwie, und ich habe mich nur 1-2 Mal gesehen und die war auch so ganz still und ganz ruhig, als wenn Apotheker Geheimnisse haben. Die wirken immer so, vielleicht schmeißen sie sich auch ihr eigenes Zeug ein hinten. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist inzwischen auch gewichen, weil inzwischen sind die meisten Apotheken jetzt so modern und da arbeiten 3-4 Leute. Früher hat er einer gearbeitet und der kam und du standst alleine in der Apotheke, weil da war auch nie was los, weil früher da gab's Aspirin, ansonsten hat man nicht so viele Medikamente, glaube ich, sich eingeschmissen. Vielleicht ist das jetzt auch eine nostalgische Verklärung meinerseits.
Der schön, also noch eine Nummer schöner als ein Apotheker, der von hinten reinkommt, wenn man die Apotheke betritt, was ich auch immer am liebsten habe tatsächlich und geheimnisvoll guckt und sich den Kittel zurecht, so ein alter Mann. Ich denke immer, ich habe immer gedacht, Apotheker waren Leute, die es nicht zum Arzt geschafft haben, was aber nicht stimmt. Das sind einfach cleverere Ärzte, die genauso intellektuell genauso, aber die wissen halt, mit Apotheke machst du halt richtig Cash, nicht nur Arztkohle. So auf irgendwelchen Schulungen abhängen und dafür Kohle bekommen, das machen Ärzte, aber Apotheker ziehen einfach so eine kleine Apothekenkette auf in der Nachbarschaft mit so 5-6 Apotheken, machen dann so Preisgeschichte mit den Hustenbonbons und verdienen die richtige Kohle. Die wohnen in richtig dicken Villen. Und noch ein geileres Apotheker-Move ist Notdienstapotheke. Wenn der Apotheker schon geschlafen hat und dann klingelt, weil man irgendwas dringend braucht. Und er dann so, mit so einem Taxifahrer-Mief dann durch so eine kleine Klappe einen nachts an so einem Drogen-Hotspot einen, was aus der Apotheke rausreicht. Und auch gerne übrigens mache ich das einfach nur, um mir nachts mal Aspirin zu holen. Auch wenn ich welche im Haus habe, um Apotheker rauszuholen für 3 Euro.
Und er guckt dich dann mit hasserfüllten Augen an. Und du weißt genau, er ist gerade eingenickt. Er war gerade eingenickt und er wollte einfach mal eine halbe Stunde pennen und dann kommst du. Und was ich kenne, einen Traubenzucker. Kann, ich habe kein Geld für eine ganze Traubenzuckerstange. Kann ich einen haben vielleicht? Was kostet einer? So schikanemäßig, ne?
Ich bin Diabetiker, glaube ich.
Früher waren auch immer Apotheken übrigens, das waren auch immer Dings hier, das waren immer Familienbetriebe. Auch
ja,
oft.
Genau.
Ina Müller war die Apothekerin, fällt mir gerade ein.
Ja, genau. Und ich glaube, Apotheker, die haben sind relativ hart im Nehmen, weil die haben es noch schlimmer als Ärzte. Die haben, glaube ich, gar nicht die Zeit, sich auch, wenn der Laden voll ist, nach jedem Kunden die Hände zu desinfizieren, nach jedem 10-Euro-Schein. Weil da ist natürlich die ganze ansteckende Scheiße, die es auch nicht zum Arzt schafft, sondern wo dann die ganzen Leute, die Freiberufler, die dann sagen, ach komm, ich hole mir was Rezeptfreies aus der Apotheke. Da hängen die richtigen Bazillen in der Apotheke rum. Und als Apotheker hast du mit den ganzen kranken Leuten jeden Tag zu tun. Schon wieder der Opa mit der Schuppenflechte. Da kommt schon wieder der, von dem genau weiß, dass jetzt das ganze Hepatitis-C-Paket da hinten rausholt und der die offene Wunde am Bein hat und sowas. Können Sie mal ganz kurz gucken, was das ist? Das sind ja Leute, ne, also die sich oft zum Arzt nicht trauen, aber dann schnell noch auf dem Weg, weil sie eigentlich nur Taschentücher brauchen, mal eben kurz nach einem Rezept für Chlamydien fragen oder irgendwie, ob man das auch rezeptfrei bekommt.
Aber ich glaube, ganz am Anfang, als ich noch sehr jung war, habe ich gedacht, der Apotheker kann auch verarzten. Genau, also hat die gleichen Skills drauf wie ein Chirurg oder so. Der ist einfach nur gerade jetzt da und verkauft jetzt diese kleinen Fläschchen. Aber eigentlich kann er das auch alles. Aber es war, glaube ich, kann der Kopf aufschneiden oder irgendwas machen? Nee.
Kann bestimmt, vielleicht. Aber vielleicht will er das einfach. Nur wenn du Kohle zahlst halt. So richtig. Ja. Naja, also achtet mal auf die
Ich lese gerade trotzdem, einmal muss ich unterbrechen, im Spiegel steht, den einzigen Ausreißer auf der Echo-Verleihung leiste sich übrigens Hosenfrontmann Campino, der verbal gegen Moderator Böhmermann schoss. Auf der Bühne fordert er alle Musiker auf, sich gegen das böhmermannsche Zeitgeistgeplapper zu stellen und sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Nur wenn man sich sozial engagiert. Der Sänger arbeitet sich offenbar an einem Beitrag von Böhmermann aus dem Jahr 2014 ab. Das ist das Ding. Weil in dem neuen Ding hast du ihn ja gar nicht erwähnt.
Nee,
oder?
Es geht nicht darum.
Was mache ich denn, wenn Campino mich jetzt fragt und sagt, als Musiker stell dich jetzt gegen Böhmi? Was, dann bin ich ja richtig. Oh,
wir müssen zusammenhalten. Der Chorgeist. Und dann machen wir alle ein Lied zusammen.
Ein Lied gegen Böhmi.
Afrika oder für Afrika. gegen Böhmi. Für Afrika gegen oder Böhmi. Gegen Böhmi.
Genau. Wie hieß das? Nackt im Wind, die deutsche Deutschland für Afrika. Wie hieß denn die deutsche Variante?
Band Aid. Hieß auch Band Aid.
Nee, aber hieß auch Band Aid?
Ich glaube ja.
Band Aid gegen Böhmi, Alter. Band Aid gegen Band Böhmi.
Warte mal. Die größten Musiker der Welt kommen zusammen, um es dem Satiriker aus Bremen mal zu zeigen, dass es so nicht weitergeht.
Kennst du noch Band für Afrika hieß es, genau. Band für Afrika.
Band gegen Böhmermann.
Band gegen Böhmi. Und das ist übrigens, kennst du das Lied noch, Nackt im Wind von Westernhagen?
Ja,
und so. Udo, das ist das einzige, glaube ich, Filmdokument, wo du Udo Lindenberg, Marius und Grönemeyer nebeneinander stehen siehst. Alle drei.
Echt?
Die großen drei.
Ich habe
Marius
kennengelernt, ne? Muss ich mal eben kurz sagen.
Ich weiß, der war in einer Sendung und das war ganz gut, hast du gesagt, ne?
Ja, war wirklich gut. Also er ist halt ein Künstler, der ist halt total durchgeknallt, aber wer ist das nicht? Und wahnsinnig angenehm.
Ach, den würde ich gerne mal.
Viele Geschichten gehört.
Ich würde den gerne mal interviewen.
Gar nicht. Ja.
Den hätte ich gerne mal interviewt.
ist wirklich, war wirklich sehr angenehm und ich glaube, der hat einfach mit dem Kram hier in Deutschland nicht viel zu tun, hängt in Afrika ab, in Südafrika, da wohnt er, glaube ich, die meiste Zeit des Jahres, kriegt, glaube ich, immer alle 3 Monate ein großes Paket von der GEMA. Der hat ja wirklich in den goldenen Zeiten mitgemacht und ich glaube wirklich, auch wenn man viele Leute immer den Stadionrock so vorwerfen, auch in der Redaktion haben sie alle gesagt, warum willst du den Westernhagen einladen, warum und so und das ist ja hier, das gibt's doch gar nicht und ich komme aus einer Westernhagen-Familie, bei uns hat man Westernhagen gehört.
Ja, bei uns auch.
Das war einfach so, also wir sind einfach einfache Leute.
Die Pfefferminz stand bei meinen Eltern genau. Auch im, ja, die stand da rum, die hat man gehört und die fand ich auch damals schon geil und die finde ich auch immer noch gut und das ist auch die Sache, ich fand viele Sachen von dem scheiße, aber der hat eine lange Karriere und der hat auch wirklich ein paar sehr fragwürdige Sachen gemacht und vielleicht auch zwischendurch, aber der hat auf so hohen Sphären geschwebt eine Zeit lang. Früher in den 90er Jahren, da kam Schröder, Boris Becker und all die Freaks, die kamen zu seinem Konzert und haben da dann das, was ein gesamtdeutsches Ereignis, wenn Westernhagen gespielt hat und irgendwann kannst du das Level nicht mehr halten und vielleicht ist dann auch irgendwann die, dann wirst du vielleicht auch komisch, keine Ahnung.
Und ich meine, und konsequent ist ja einfach dann zu sagen, ich mache einfach nur noch, was ich will, ich habe eh alles erreicht, ich mache jetzt nur noch, was ich will. Und diesen Druck nicht mehr zu haben, da jetzt irgendwie sich nochmal mit, keine Ahnung, mit Clouseau hinzusetzen und die alten Hits zu singen, sondern einfach zu sagen, ganz ehrlich, ich mache jetzt vielleicht nochmal irgendwie einen Unplugged oder so und ansonsten halte mich ruhig für einen verrückten Spinner mit einem lustigen Hut. Ich bin Westernhagen. Ich bin mir doch scheißegal. Ist auf eine Art auch okay. Da muss man auch nicht erfolgreich sein kommerziell. Theoretisch, wenn man da so einigermaßen mit sich im Reinen ist. Aber ich, wie gesagt, ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen und meine Meinung noch nicht ganz zu Ende gebildet. Ich kann nur sagen, es war wahnsinnig nett und wirklich extrem angenehm. Und ich hätte gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht tatsächlich. Also mehr gequatscht.
Fliegt doch mal nach Afrika zu ihm.
Das traue ich mich nicht. Das traue ich
und dann,
nicht.
Und dann geht's nach Äthiopien. Du willst mit Äthiopien und
weiter unterstützen. Ich unterstütze. Nein, ganz kurz. Um auch mal Campino mal zu sagen. Ich meine, ist ja klar, dass aus der Punk-Szene Hate kommt. Das muss man mal sagen. Weil Punker sind destruktive Typen. Und dass diese gegen so Typen wie mich, die mit dem Anzug im Fernsehen eine Fernsehsendung haben, dass die mich als Mainstream-Typen fertig machen, das ist klar. Habe ich mit gerechnet. Aber ich engagiere mich. Ich zum Beispiel für Äthiopien. Ich unterstütze Äthiopien.
Heißt Support
Äthiopia.
Und übrigens, ach was mir, das wollte ich vorhin auch noch erzählen. Ich habe übrigens 97 gearbeitet, dann habe die Bühne beim Echo aufgebaut, das war noch in Hamburg im CCH und das war der besagte Abend, an dem Moses Pelham Stefan Raab die Nase gebrochen hat. Und ich habe die beiden noch gesehen und ich bin da vorbeigegangen gerade und dann haben die erstmal eifrig diskutiert und dann hat doch Moses Pelham ihm eine reingedrückt. Und danach musste er 50.000 Euro zahlen und danach war Rödelheim die Karriere im Arsch, weißt du das noch? Oder was?
Das weiß ich noch, weil alle gesagt haben, ja okay, der Raab, das ist ja ein krasser Typ, der ist, da klar kann man auf den sauer sein, aber Nasebrechen geht ein kleines bisschen zu weit. Auch mega assi. Aber ich habe mir die Sachen, kürzlich habe ich das nochmal angeguckt, habe mir die Sachen auch nochmal angeguckt, die Stefan Raab damals gemacht hat. Das war auch wirklich großflächig über Wochen auf den einfachsten Sachen rumhacken. Also auf Moses ist doof und so. Also dass man da auf eine Art, es ging gar nicht um Musik,
auch dass er dick ist oder so, es ging darum, das war ja, schon krass jetzt.
Ja, es war schon sehr persönlich und sehr, also kann ich es zumindest nachvollziehen, dass man so eine grundsätzliche Angepisstheit hatte da bei dieser Nummer. Hätte ich wahrscheinlich auch gehabt.
Jemandem eine reinzuhauen, ist halt immer scheiße so, ne?
Da genau, ist halt immer blöd.
Du bist, ja. Das ist ja auch bei Schlägerei, du hast dich nie in deinem Leben wirklich mit jemandem geprügelt, oder?
Doch, ich hab schon mal jemandem auf die Nase gehauen, ja.
Wie alt warst du da?
15.
Ungefähr?
Okay. Und zwar auch richtig so mit Antippen. Ja. So von hinten rankommen, antippen und dann habe ich ihm quasi, als er sich umgedreht hat, einfach
gab's einen Grund dafür?
Ja, aber erzähle ich jetzt nicht. Und dann hat er mir aber zurück eine reingehauen und am Ende hatten wir beide blutende Nasen. Ich sag mal so, also aus einer Polizistenfamilie zu kommen, das bedeutet, man ist zumindest den professionellen Umgang mit Gewalt gewohnt. Zumindest weiß
ich
man,
dass... Ich habe mich ein paar Mal mehr geprügelt.
Ja, wie oft denn? Ungezählte Male.
7, 8, 9 Mal vielleicht, sage ich mal.
Okay.
Also das meiste, aber auch alles in einem Alter zwischen 16 und
40.
25. Aber das war, ich sag eine Sache, vielleicht waren es 5, 6 Mal in meinem Leben vielleicht. Und zweimal richtig schlimm vielleicht so. Und ich muss sagen, egal ob man da als Sieger oder als Verlierer rausgegangen ist, ob man auf die Fresse kriegt oder nicht, ich fühlte mich immer scheiße danach. Ich finde, das ist dieses Ding, ich kenne auch Leute nicht, die wirklich, also da musst du schon sehr jung und so ein Alpha-Tier-mäßiges Bestreben haben. Die wenigsten Leute, die ich kenne, waren wirklich danach glücklich, wenn sie jemandem in die Fresse gehauen haben oder selber gefangen haben. Das war eigentlich immer so eine Sache, die immer scheiße war, oder? Also wirklich.
Ja, ja. Also ich habe auch, bin auch nicht besonders stolz darauf, deswegen will ich ja auch nicht weiter drüber reden. Aber ich finde,
ich bin da auch nicht stolz drauf.
Aber ich kann das schon nachvollziehen. Dumm. Ja, genau, man ist halt dumm und man denkt halt, es geht nicht anders, man ist auch verletzt und angepisst und so und dann haut man Leuten auf die Nase und dann, ich habe das auch seitdem nie wieder gemacht, also tatsächlich halte ich das für sehr gefährlich, wenn man diese Grenze überschreitet, die den Menschen vom Tier unterscheidet, dann sollte man, das sollte man nicht tun.
Ich wollte auch gar nicht über Schlägereien, ich bin nur, weil ich das gerade, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich
ja, aber ich glaube, ich, das ist auch nochmal was anderes, also so persönlich gereizt zu werden und das mache ich also wirklich auch nicht so, also bei mit wenigen Ausnahmen und dann auch nur von Leuten,
die ich wirklich verdient habe.
Nein, auch nicht wirklich ehrlich echt, also das steckt ja, ist ja keine echte, kein ehrlicher Hass dahinter, das muss man immer nur ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, weil viele Leute das verwechseln, die dann denken, jetzt können sie Leute einfach fertig machen, einfach so, gerade im Internet gibt es dann Leute, die denken, das ist irgendwie ein Freibrief für Leute, Scheiße finden. Das ist schon sehr eingegrenzt und auch sehr kalt kalkuliert, muss ich gestehen.
Ich habe neulich mal eine ganz alte Folge gesehen von Stefan Raab TV Total und da waren krasse Sachen dabei, die würde man heute so nicht mehr machen. Stefan Raab hat zum Beispiel aus irgendeiner, früher diese Daily Talkshows, da war so ein Mädchen, die wollte wie Britney Spears sein und die war fürchterlich, war völlig durch den Wind, war schon sehr irre. Und dann hat Stefan Raab sie eingeladen zu TV Total und dann hat die dort einen Auftritt gehabt und alle haben sie ausgelacht, das ganze Publikum. Also wirklich, die wurde so vorgeführt, das würdest du heute nicht mehr bringen. Und das ist auch so eine Sache, ich bin ja auch jemand, der mit Humor arbeitet und eigentlich liebe ich das auch mal irgendwie Leute, also in eine Rolle zu schlüpfen, habe ich ja auch ein paar Mal gemacht, aber ich finde, das wird immer schwerer, weil man das auch einfach, es ist gerade nicht die Zeit dafür, kann man vielleicht sagen, dass es gerade nicht die Zeit dafür ist, um...
Ist das eine Sache, die, wo du glaubst, dass die Zeit mal wieder zurückkommt? Ich glaube nämlich, das ist einfach eine logische Entwicklung. Du hast diese Häme, diese Häme-Phase und wir haben uns letzte Woche ja, glaube ich, über Andreas Türk unterhalten. Diese ganzen wirklich schwer zynischen 90er-Jahre-Talkshows, mit denen wir so aufgewachsen sind. Aus der Schule kam, hat man irgendwie Bärbel Schäfer und das war noch einer der Guten. Andreas Türk, furchtbar, furchtbar. Oder diese ganzen Nicole oder wie sie alle hießen, Pilawa und Kerner ja auch und so, die da wirklich so glatt als Moderator waren, denen alles egal war, nur um Quote zu machen. Und das ist, glaube ich, vorbei tatsächlich. Also die Awareness, ich glaube einfach, dass die Leute schlauer sind. Und im Internet hast du das ja, diese komplette Zügellosigkeit. Da bist du ganz froh, wenn du mal so ein Safe Space im Fernsehen hast zum Beispiel oder irgendwo bei einer, der
wahrscheinlich auch durchs Internet, dass da so viele so, guck dir, die Gehässigkeit beziehungsweise die Schadenfreude, die ist ja immer so schön so verbreitet. Ich krieg jedes Mal, ich habe mal irgendwann was angeklickt, Funny Day Videos, wo jeden Tag Unfälle sind, wo Leute aus, das ist ja auch seit 30 Jahren Evergreen, sich Videoaufnahmen anzugucken, wo Leute irgendwie hinfallen. Ich habe mir damals, als ich das erste Mal in den USA war, ein Video gekauft, 30 Minuten Unfälle auf dem Schwebebalken, weil ich das, ja, ist kein Witz. Und das haben wir uns reingezogen und haben mega abgelacht darüber. Und die Typen, oder die Frauen und Männer, die sind vom Schwebebalken geknallt und haben sich derbe wehgetan. Und wir haben uns extrem darüber kaputt gelacht. Und das habe ich irgendwo noch im Keller. 30 Minuten Unfälle auf dem Schwebebalken. Das ist echt legendär. Danke für den Anruf, Jan. Das war sehr schön. Schönes Wochenende.
Danke für den Anruf. Was?
Yes. Ich sag das einfach, weil es heute ein bisschen wie ein Telefonat rüberkam. Oder? Ist auch ganz gut.
Ja, weiß ich nicht genau.
Also manchmal lese ich Kritiken und dann sagen die Leute immer, das ist wie telefonieren. Also zwei Leute unterhalten sich und telefonieren. So, letzter Song. Willst du mir noch was wünschen oder soll ich mir noch was wünschen?
Nee, mach du bitte, du kennst dich damit besser aus.
Ich kenne mich, okay, was nehmen wir denn mal jetzt hier? Pass mal auf, einen guten Song. Ich suche mir aus, ich habe eine große Liste hier. Von meiner Zeugsliste nehmen wir mal was. Und zwar ein Song, der wirklich sehr gut ist, von einer Band, die ich sehr schätze. Deus aus Belgien. Deus werden die ausgesprochen. Die haben unzählige gute Platten gemacht. Die ersten beiden sind die besten. Da waren nämlich zwei Köpfe dabei. Tom Barman und der andere hatte so einen Doppelnamen, weiß ich nicht mehr. Und dann ist der eine ausgestiegen, weil der noch freakigere Musik machen wollte. Und Deus haben dann angefangen, so ein bisschen rockiger, mainstreamiger zu werden. Aber immer noch sehr, sehr gut. Bringen alle paar Jahre eine sehr gute Platte raus. Und wir hören jetzt den Song Bad Timing. Den hört man am besten nachts, wenn man im Auto steigt und sich gerade mit seiner Freundin gestritten hat. Dann steigt man ins Auto, legt diesen Song an und fährt einfach durch die leeren Straßen und denkt über sein Leben nach und wird zum Lonely Wolf für ein paar Minuten. Genau, guter Song.
Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Das ist der letzte Song auf der Playlist. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.